Im Namen des Vaters und des Sohnes und in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Ich möchte mit euch heute in der Predigt über einen Bericht aus dem Alten Testament nachdenken. Wir werden dabei jedes Mal auch nach dem Sitz im Leben fragen, wie das die Theologen nennen, also die Frage stellen, was hat das jeweilige Bibelwort mir heute zu sagen? Ich lese zunächst aus 2. Mose 13. Als nun der Pharao das Volk hatte ziehen lassen, führte sie Gott nicht den Weg durch das Land der Philister, der am nächsten war. Denn Gott dachte, es könnte das Volk gereuen, wenn sie Kämpfe vor sich sehen und sie könnten wieder nach Ägypten umkehren. Darum ließ er das Volk einen Umweg machen und führte es durch die Wüste zum Schilfmeer. Und Israel zog wohlgeordnet aus Ägyptenland. So zogen sie aus von Sukkot und lagerten sich in Etham am Rande der Wüste. Und der Herr zog vor ihnen her am Tage in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tage, noch die Feuersäule bei Nacht. In Kapitel 40 steht: Und immer wenn die Wolke sich erhob von der Wohnung, brachen die Israeliten auf, solange ihre Wanderung währte. Wenn sich aber die Wolke nicht erhob, so zogen sie nicht weiter, bis zu dem Tag, an dem sie sich erhob. Denn die Wolke des Herrn war bei Tage über der Wohnung, und bei Nacht war sie voll Feuers vor den Augen des ganzen Hauses Israel, solange die Wanderung währte. Offensichtlich passt Gott sich immer den jeweiligen kulturell-geschichtlichen Verhältnissen an, denn wie sonst könnte die Menschen ihn verstehen? Ein Hirten- und Bauernvolk vor mehreren tausend Jahren sah die Welt anders als wir heute. Es ist ja noch gar nicht so lange her, dass die Bewohner unserer Region im Donnergrollen die Stimme eines Gottes hörten. Das Volk Israel musste laut biblischem Bericht mehrere Generationen in Ägypten Frondienste leisten. Viele Theologen haben sich bemüht, die verschiedenen Quellen dieser Berichte zu entschlüsseln. Die Ergebnisse sind unterschiedlich ausgefallen. Aber eine Kernaussage findet sich überall und scheint so etwas wie ein Leitmotiv der gesamten alttestamentlichen Literatur zu sein, nämlich: Gott hat sein Volk aus Ägyptenland befreit. Sogar in der zweiten Begründung des Sabbatsgebotes findet man ja diesen Hinweis, 5. Mose 5, denn du sollst daran denken, dass du Knecht in Ägypten warst und der Herr, dein Gott, dich von dort herausgeführt hat mit mächtiger Hand und ausgestrecktem Arm. Darum hat dir der Herr, dein Gott, geboten, dass du den Sabbattag halten sollst. Wir erwähnen ja meistens, in der Regel jedenfalls, nur die Begründung aus 2. Mose 20 mit dem Hinweis auf die Schöpfung. Aber ich denke, für den Israeliten im Alten Testament war der Hinweis auf die Befreiung aus Ägypten wahrscheinlich existenzieller. Aber kommen wir zurück zum Auszug. Wie sollte ein ganzes Volk eine so lange Strecke bewältigen? Hier lag offensichtlich ein logistisches Problem vor. Der kürzeste Weg war die Küstenstraße, aber hier war es gefährlich. Fremde Völker siedelten hier, also zogen sie durch die Wüste. Wir hätten wahrscheinlich einen Reiseausschuss gebildet, um die günstigste Route hervorzuholen, aber hier setzt nun die Wolken- und Feuersäule ein. Vieles ist dadurch einfacher geworden. Solange die Wanderung dauerte, sagt der Text, gab Gott die entscheidenden Zeichen. Das Volk musste nur gehorchen. Die Wolke war sichtbar bis zum Einzug nach Kanaan. Wann gerastet wurde, wo gerastet wurde, wie lange man rastete, all das wurde entschieden ausschließlich durch die Wolke. Weder Mose noch die Ältesten noch sonst irgendjemand im Volk Israel konnte sagen, jetzt wollen wir weiter oder wir sind müde, wir rasten. Man musste sich nach dieser Wolke richten. Wir könnten jetzt schon nach dem Sitz im Leben fragen, aber ich möchte noch eine andere Frage stellen. Wie führte Gott dieses Volk? Schon am Anfang der Wanderung eine entscheidende Stelle aus 2. Mose 14. Da erhob sich der Engel Gottes, der vor dem Heer Israels herzog, stellte sich hinter sie. Und die Wolkensäule vor ihnen erhob sich und trat hinter sie und kam zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels. Dort war die Wolke finster. Hier leuchtete sie die Nacht. Und so kamen die Heere die ganze Nacht nicht aneinander näher. Als nun Mose seine Hand über das Meer reckte, ließ es der Herr zurückweichen durch einen starken Ostwind die ganze Nacht und machte das Meer trocken, und die Wasser teilten sich. Und die Israeliten gingen hinein mitten ins Meer auf dem Trockenen, und das Wasser war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken. Gott führt offensichtlich einen gefährlichen Weg. Man könnte das vielleicht auch eine schwere Prüfung nennen, denn das Volk begibt sich in Lebensgefahr. Die beiden Wasserwände wirkten sicherlich nicht beruhigend, rechts und links. Sie waren höchst bedrohlich. So etwas hatte man noch nie gesehen, auch nur davon gehört. Wie war den Israeliten zumute? Es dürfte wenige gegeben haben, die heiter, die unverdrossen, unbekümmert den Meeresboden betreten haben. Ich denke, dass viele ängstlich waren, vor allem die Kinder. Immer wieder haben sie nach rechts und links auf die bedrohlichen Wasserwände geschaut. Wir können jetzt schon nach dem Sitz im Leben fragen, was könnten diese Berichte des Alten Testamentes für uns bedeuten. Meine Schwestern und Brüder und ihr Freunde, ich werde in dieser Predigt sehr persönlich formulieren. Diese Bilder aus den Exodus-Geschichten will ich auf mein Leben übertragen. Ob ihr das wollt oder könnt, das überlasse ich euch. Die Wolken- und Feuersäule signalisiert, Gott ist bereit, mir den Weg zu weisen. Gott verheißt dem Menschen, bei seiner Lebenswanderung ständig dabei zu sein. Und er verheißt, für alles Notwendige zu sorgen. Für alle war das Manna da. Jeder konnte seinen Wachtelbraten essen. Allen galt die Verheißung aus 2. Mose 15, wirst du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchen und tun, was recht ist vor ihm, und zu Ohren fassen seine Gebote und halten seine Gesetze, so will ich der Krankheiten keine auf dich legen, die ich auf Ägypten gelegt habe. Ich bin der Herr, dein Arzt. Oder der Hinweis auf das Schuhwerk. Er hat euch 40 Jahre in der Wüste wandern lassen. Eure Kleider sind nicht zerrissen, auch deine Schuhe nicht an deinen Füßen. Das heißt, man musste der Wolkensäule folgen, dann war man auf der sicheren Seite. Dann würde Gott für alles sorgen. Lässt sich das wirklich in mein Leben übertragen? Ich habe das Predigtthema gewählt, wir erreichen das Ziel. Und wie sieht das nun konkret aus? wenn wir den Weg gehen, den er vorzeichnet. Es gibt ein sehr schönes Beispiel aus dem Neuen Testament, ihr kennt das, da wird vom Zöllner Zachäus berichtet. Dieser Mann war so etwas wie ein Berufsverbrecher. Jesus weist ihm einen neuen Weg, eine neue Perspektive wird gezeigt. Und Zachäus geht diesen Weg. Er lässt sich den Weg weisen. Er geht ihn. Das war für ihn nicht leicht. Er musste viel von seinem materiellen Besitz abgeben. Er setzte sich wahrscheinlich der Häme vieler Zeitgenossen aus. Man hat sicherlich über ihn gelacht. Und wahrscheinlich hat er auch Probleme mit seiner vorgesetzten Dienststelle bekommen. Das alles kann passieren, wenn wir den Weg gehen, den Gott weist. Oder anders formuliert, wer es ernst meint mit den Weisungen Jesu, der fühlt sich oft wie ein Exot in der Gesellschaft. Und damit meine ich nicht bestimmte Äußerlichkeiten. Es geht nicht um Essen oder Trinken, nicht um Schmuck oder Kleidung, nicht um Musik oder Theater. Das sind Bereiche, die dem Gewissen des Einzelnen vorbehalten bleiben. Ausschließlich ihm allein. Bei den Weisungen Jesu, also bei der Frage des Weges, den Gott weist, da geht es um Werte, um moralische Standards. Ich spreche von Ehrlichkeit, von Wahrhaftigkeit, von Toleranz, von Mitgefühl, von Barmherzigkeit. An wie vielen Intrigen habe ich mich schon beteiligt, Netzwerke unterstützt, die den Ruf eines anderen beschädigt haben? Stimmen Reden und Handeln bei mir überein? So diese hehren Begriffe wie Toleranz und Mitgefühl, Wahrhaftigkeit, die lassen sich leicht in einer Predigt formulieren. Aber wie steht es mit der konkreten Anwendung? Respektiere ich die Meinung des anderen wirklich? Nicht nur theoretisch, auch im Bereich der Theologie. Haben wir vielleicht Angst vor Lehrunterschieden, argwöhnen, dass das vielleicht dann alles in einen irgendwie chaotischen Pluralismus enden könnte? Wir müssen mit diesen Themen ins Gespräch kommen, offen und ehrlich, ohne Vorbehalte und vor allem ohne Vorverurteilungen. Gott ist bereit, mir den Weg zu weisen, und ich frage wieder, bin ich bereit, ihn wirklich zu gehen? Ich werde auf dieses Thema noch einmal zurückkommen. Aber jetzt fragen wir, wie führt Gott mich? Zuerst ins Meer. Und das war eine höchst bedrohliche Situation. Die Wasserwände hinter dem Volk, die ägyptische Armee. Junge Leute haben es wahrscheinlich noch vor sich, aber die bedrohlichen Wasserwände werden kommen. Wer könnte denn garantieren, dass diese Wasserwände nicht doch plötzlich über den Fliehenden zusammenschlugen? Ich kenne niemanden, der ganz ohne Bedrohungen lebt. Das können existenzielle Krisen sein. Krankheit, Ehescheidung, Misserfolg beruflicher Art, Arbeitslosigkeit. Das kann Zweifel sein. Zweifel an Gottes Wort und seinen Verheißungen. Wer Theologie ernst nimmt, der liest nicht nur Bücher, die im Adventverlag erschienen sind. Und dann entstehen Fragen. Und wehe, wenn man sie verdrängt. Wo kann ich hin mit meinen Fragen? Ein weites Feld, das eine ehrliche Aussprache erfordert. Wir haben vom Einzelnen zunächst gesprochen. Aber wie steht es mit dem Volk Gottes, also mit seiner Kirche? Ich möchte euch auf einen kleinen Hinweis im Text aufmerksam machen. In 2. Mose 12, Vers 37, 38, da steht ein bestimmter Begriff bei der Schilderung des Auszugs aus Ägypten. Also zogen die Israeliten aus von Ramses nach Sukkot, 600.000 Mann, zu Fuß, ohne die Frauen und die Kinder. Und es zog mit ihnen viel fremdes Volk, dazu Schafe und Rinder, sehr viel Vieh. Nicht die große Zahl interessiert hier, sondern die Bemerkung, es zog mit viel fremdes Volk. Was waren das für Leute? In manchen Übersetzungen steht Mischvolk. Es waren offensichtlich Menschen, die sich mit den Israeliten vermischt hatten, wahrscheinlich meist durch Heirat. Also Menschen, die nicht direkt zum Volk Israel gehörten, die sich ihnen aber angeschlossen hatten. Keine reinrassigen, keine wahren Israeliten. Das jetzt im Leben ist schnell zu finden. Die wahren Adventisten und die anderen. Das ist ein Thema, das manchen jungen Adventisten aus der Gemeinde getrieben hat. Sie nahmen Anstoß an dieser behaupteten Exklusivität. Sind wir wirklich ein besonderes Volk? Oder haben wir nur schlicht eine besondere Botschaft? Man sollte das nicht verwechseln. Mir hilft hier die Bibel und auch unsere adventistische Tradition. Ich lese nirgendwo in den Exodus-Geschichten, dass man für das fremde Volk, also für diejenigen, die nicht als die wahren Israeliten galten, also die echten, die reinrassigen, dass man für sie einen Extralagerplatz geschaffen hatte, dass sie nicht am Manna und am Wachtelreichtum teilhatten. Sie gehörten dazu, obwohl sie sicherlich teilweise ein anderes Weltbild hatten, wohl auch eine andere Gottesvorstellung, vielleicht sogar teilweise eine andere Theologie. Schaffen wir es in unserer Kirche, unterschiedliche theologische Standpunkte auszuhalten? Geht nicht die Identität einer Gemeinde verloren, wenn wir es dulden, dass verschiedene Deutungen eines Bibeltextes akzeptiert werden? Hier ist Bescheidenheit angebracht. Tun wir doch nicht so, als hätten wir schon alles in der Bibel und zwar endgültig ausgelegt. Wenn ich zum Beispiel an bestimmte Deutungen der apokalyptisch-prophetischen Texte denke, wenn wir sie überprüfen, dann stellen wir mit Erstaunen fest, dass sich in unseren Auslegungen so gut wie nichts als richtig erwiesen hat. Angefangen von der gelben Gefahr, über die befürchtete Sonntagsgesetzgebung bis hin zur vermuteten Verfolgung durch die katholische Kirche. Dieses Fiasko sollte uns mahnen, bescheidener zu sein. Bei Ellen White kann man zu diesem Thema übrigens sehr erhellende Sätze lesen. Wahrheit, die ihren Ursprung in Gott hat, ist progressiv und ist nach vorn gerichtet. Sie nimmt an Kraft zu. Ihr Licht wird immer heller. Unsere Erkenntnis der Wahrheit beginnt im Kleinen. Zunächst verstehen wir nur wenig, dann immer mehr bis hin zur Vollendung. Wir haben uns sehr viel geschadet, weil unsere Prediger und Glieder davon überzeugt waren, dass wir im Vollbesitz aller Wahrheit waren, die für uns von Bedeutung ist. Aber dieser Schluss ist ein Irrtum und stellt eine der Täuschungen Satans dar, denn Wahrheit wird sich unaufhörlich entfalten. Das hat sie 1890 geschrieben, 2 Jahre nach dieser großen Konferenz. 2 Jahre später, 1892, schreibt sie: Es gibt keine Entschuldigung für jemanden, der die Position vertritt, es gäbe keine Wahrheiten mehr zu entdecken und alle unsere Auslegungen der Bibel seien frei von Irrtümern. Die Tatsache, dass bestimmte Lehren seit vielen Jahren von uns als Wahrheiten betrachtet werden, ist kein Beweis dafür, dass unsere Anschauungen unfehlbar sind. In Schatzkammer der Zeugnisse, Band 2, habe ich gelesen: Wenn Gottes Kinder in der Gnade wachsen, werden sie auch beständig ein besseres Verständnis seines Wortes gewinnen. Wenn hingegen das echte geistliche Leben abnimmt, hat schon immer die Tendenz bestanden, dass das Wachsen in der Erkenntnis der Wahrheit aufhört. Menschen geben sich mit der Erkenntnis zufrieden, die sie bereits vom Wort Gottes empfangen haben, und versuchen, jede weitere Untersuchung der Heiligen Schrift zu verhindern. Sie werden konservativ und versuchen, Diskussionen zu vermeiden. Meine Schwestern und Brüder und ihr Freunde, wir sind noch nicht am Ende unserer theologischen Reise als Adventisten. Und deshalb ist es ganz natürlich, dass wir unterschiedliche Stufen der Erkenntnis haben, unterschiedliche Auslegungsergebnisse, unterschiedliche Frömmigkeitsstile, unterschiedliche theologische Einsichten. Das ist völlig normal. Bei Hans Küng habe ich neulich gelesen: Das Eingeständnis und die Korrektur von Irrtümern wird strikt vermieden. Und dafür eine praktische Allwissenheit der Autorität insinuiert. Nicht mehr um unermüdliche Wahrheitssuche geht es, sondern um den trägen, eingebildeten und mit allen Machtmitteln aufrechterhaltenden Machtbesitz. Er spricht von seiner Kirche. Aber ich finde mich hier durchaus wieder. Mich hat vor Jahren ein Erlebnis nicht nur sehr beeindruckt, sondern auch geprägt. Als Desmond Ford die theologischen Auseinandersetzungen und Lesher View hinter sich hatte, und da ging es ja bekanntlich um die Heiligtumslehre, da haben meine Frau und ich ihn in Kalifornien besucht. Als Kirchenhistoriker wollte ich den Mann kennenlernen, der so offensichtlich in einer bestimmten theologischen Position eine andere Meinung vertritt. Wir fanden einen tiefgläubigen Adventisten traditioneller Prägung, und die Stunden des Gesprächs mit ihm möchte ich nicht missen. Anschließend bat ich um eine Privataudienz beim Präsidenten der Generalkonferenz, das war damals Neil Wilson in Washington. Und im Laufe dieses Gesprächs sagte damals der GK-Präsident fast wörtlich Folgendes: Desmond, er meinte also Desmond Ford, kann zwar nicht mehr unsere Prediger ausbilden, weil er an einem wichtigen Punkt eine andere Auffassung hat als die Kirche. Aber ich werde alles dafür tun, dass er weiterhin ein geachteter Siebenten-Tags-Adventist bleiben kann. Es gab Bestrebungen in Australien, da kommt er ja her, der Desmond Ford, man wollte ihn da aus der Gemeinde ausschließen. Für mich hieß das damals, dass man trotz einer abweichenden theologischen Position bei einem adventistischen Kernthema ein wahrer Adventist sein kann. Diese Auffassung habe ich bis heute beibehalten und habe dafür gekämpft, dass sie weiterhin gültige Praxis in unseren Gemeinden ist. Manchmal hört man in diesem Zusammenhang den Slogan Einheit in der Vielfalt. Ich kann diesen Satz schon nicht mehr hören. Er ist zu einer leeren Worthülse verkommen. Wenn man genau hinsieht, geht es bei diesem Thema doch um 2 andere Begriffe: Glaubenseinheit und Lehreinheit. Nur die Gemeinde kann meine geistliche Heimat sein, in der alle eins im Glauben sind. Im Glauben an Jesus Christus, seine Rechtfertigung, dass wir sie in Anspruch nehmen, also Glieder dieser gleichen Familie sind, in Christus gegründet. Und da spielen doch dann Unterschiede in Lehrmeinungen keine entscheidende Rolle. Natürlich kann nicht jeder sein eigenes Liedchen pfeifen und meinen, daraus würde dann ein schöner Choral entstehen. Wird dann wahrscheinlich so, als ob ich Stockhausen und Hindemith zusammenbringe. Äußerlichkeiten, um die geht es doch dann meistens bei solchen Fragen, gehören nicht zum Glaubenskern. Im Glaubenskern, meine Schwestern und Brüder, sind wir doch einig. Jesus hat das alles sehr schlicht zusammengefasst in seiner Rede. Welche sind die wichtigsten Gebote? Ihr kennt diese Rede. Jesus hat auch eine Gewichtung der Gebote vorgenommen. Als man ihn fragte über das Sabbatgebot, da hat er nicht die 39 Hauptverbote des Sabbats genannt, obwohl er an der Bedeutung des Sabbats festgehalten hat. Wie jemand den Sabbat gestaltet, hat Jesus offensichtlich jedem Einzelnen überlassen. Jesus hat uns einen großen Freiraum geschenkt. Und in Lehrfragen hat er seine Zeitgenossen immer wieder überrascht, meist schockiert. Lehreinheit war nicht sein oberstes Ziel. Entscheidend war der Glaube. Warum fällt es uns Siebentagsadventisten oft so schwer, den einen Text aus Johannes 5, Vers 24 zu verinnerlichen? Ich halte seit längerer Zeit keine Predigt mehr, ohne diesen Text zu nennen. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat. Zwischenfrage. Wer ist jetzt gemeint? Ich bin gemeint. Du bist gemeint. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Wir erreichen das Ziel. Wir sind diejenigen, die auf sein Wort hören. Wir glauben seiner Botschaft. Und wir brauchen deshalb vor keinem Gericht Angst zu haben, ganz gleich, wie wir dieses Gericht nennen würden. Deshalb gilt für mich, nicht die Lehreinheit kann das Ziel sein, sondern die Glaubenseinheit. Ich werde heute Nachmittag darüber etwas Genaueres sagen. Dass ich mit dieser Meinung übrigens nicht allein stehe, möchte ich vielleicht durch ein paar Sätze dokumentieren, die der für uns zuständige Vertreter der Generalkonferenz formuliert hat, Bruno Vertalier, Vorsitzender in Bern unserer Kirche. In einem Artikel im Advent-Echo oder Adventisten heute habe ich gelesen, möge jedes Mitglied der Kirche der Siebentagsadventisten anderen Gläubigen Halt geben, damit niemand das Gefühl bekommt, es gäbe für ihn keinen Platz in der Gemeinde, weil er zwar nach unseren Glaubenspunkten lebt, aber noch Fragen hat. Aus diesem Grund will ich auch die Gemeindeglieder achten, die noch Fragen oder ihre eigene Sicht in Bezug auf bestimmte Lehren, wie die Schöpfung, das Heiligtum, die Gemeinde der Übrigen und so weiter haben. Ich möchte diesen Brüdern und Schwestern versichern, dass sie als treue Gemeindeglieder angesehen werden und in der Familie der Siebenten-Tags-Adventisten willkommen sind. Warum wird das manchmal so schwer in der Gemeinde? Warum manchmal dieses theologische Kampfgetümmel? Jahrzehntelang schien es doch gut zu funktionieren. Man wusste um unterschiedliche Positionen, auch in der Gemeinde. Aber es gab keine Wertungen und das scheint sich verändert zu haben. Vielleicht haben wir vergessen, dass zum Volk Gottes auch viel fremdes Volk gehört. Nicht nur die wahren Adventisten oder die historischen Adventisten oder wie sie sich auch nennen mögen, sie gehören zur Gemeinde. Auch die anderen durften mitlaufen, hatten Teil am Manna, durften sich um die Stiftshütte lagern, am Wachtelreichtum, ihre Schuhe gingen nicht in der Wüste kaputt und auch für sie war Yahweh der Arzt in der Wüste. Sie hatten Anteil an den Verheißungen, obwohl sie an einigen Stellen sicherlich theologische Positionen vertraten, im Gegensatz zur übrigen Menge. Sie gehörten einfach dazu. Die Wolken- und Feuersäule lässt sich leicht in unseren Alltag übertragen. Gott ist bereit, uns den Weg zu weisen, uns zu führen. Das Problem ist nur, ob wir seine Führung annehmen. Vor allem auch dann, wenn sie uns so völlig uneinsichtig erscheint. Gott hat damals das ganze Volk geführt, konkret und direkt mit der Wolken- und Feuersäule. Alle mussten auf den feuchten Meeresboden gehen, alle sahen die Wasserwände. Aber ich habe in dieser Predigt versucht, diese Bilder auch auf den Einzelnen zu übertragen und dadurch könnte sich für dich eine Entscheidungsfrage stellen. Eine Entscheidungsfrage, die du allein beantworten musst. Da hilft dir kein guter Rat von Freunden, keine Aussprache mit Gesinnungsfreunden. Und diese Entscheidungsfrage ist eine doppelte. Bist du innerlich bereit, den Weg zu gehen, den Gott dir weist? Und die zweite, akzeptierst du auch das fremde Volk als vollgültige Mitglieder seiner Gemeinde? Also Menschen, die nicht mit allem, mit deinen theologischen Vorstellungen übereinstimmen. Die zweite Frage ist vielleicht nicht so schwer. Wer sich als gläubiger Christ fühlt, sollte Wege finden, auch diejenigen zu akzeptieren, die nicht seiner Meinung sind, was also die Theologie anlangt. Jesu Aussage ist ja hier eindeutig, ich verweise an das Gleichnis vom Unkraut und Weizen. Bei der Wiederkunft Jesu wird die Sichtung stattfinden, nicht vorher und auch nicht durch uns. Vielleicht schaffen wir es, die Frage nach der Akzeptanz des fremden Volkes positiv zu beantworten. Die Gemeinde wird es spüren, sie wird aufatmen, sie wird wachsen. Wir alle gehen dann wieder gern zum Gottesdienst. Wir freuen uns auf die Gemeinschaft mit allen, wirklich mit allen. Aber wie steht es mit deiner Antwort auf die erste Frage? Wenn Gott dir einen Weg weist, den du nicht innerlich akzeptieren kannst. Du bist doch eigentlich bereit und willens, diesen Weg zu gehen, aber oft fehlt uns die Kraft. Wenn zum Beispiel jemand stirbt, viel zu früh stirbt, der dir dasteht, ist das dann wirklich Gottes Weg mit dir? Hier ist billiger Trost fehl am Platz. Und ich will hier sehr offen zu euch reden. Vor kurzem saß ich in einer Bibelschulklasse und wir sprachen über das Thema Jüngerschaft und Gebet. Und da formulierte dann jemand sehr überzeugt, er halte sich an die Aussage Jesu, wer den Vater um Brot bittet, dem würde er keinen Stein geben. Ihr kennt den Text aus Matthäus 7. Wer ist unter euch Menschen, der seinem Sohn, wenn er ihn bittet um Brot, einen Stein biete und so weiter. Als ich das in der Bibelschulklasse hörte, hatten wir gerade 2 Tage vorher meinen jüngeren Bruder beerdigt. Und da hatten viele gebetet. Und was ich bekam, war nicht Brot. Ich empfand es als Stein. Einige Male in meinem Leben habe ich von meinem himmlischen Vater etwas erhalten, was ich als Stein empfunden habe. Wie kommen wir aus dieser theologischen Falle heraus? Ihr kennt den Text, meine Wege sind nicht eure Wege, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Das ist ein harter Text, aber es gibt einen noch härteren Text. Römer 9, Vers 20, 21. Ja, lieber Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Spricht auch ein Werk zu seinem Meister, warum machst du mich so? Hat nicht der Töpfer Macht über den Ton aus demselben Klumpen ein Gefäß zu Ehrenvollem und ein anderes zu Nicht-Ehrenvollem zu machen? Meine Schwestern und Brüder, wir argumentieren alle in der Raumzeitvorstellung, aber Gott ist jenseits dieser Begrenzung. Er bleibt eigentlich immer unverständlich. Er bleibt unverständlich auch in seiner Liebe zu uns. Das Opfer seines Sohnes für uns ist letztlich unverständlich. Wir können nur staunen, anbeten, bescheiden sein. Wenn du meinst, manchmal Steine in der Hand zu haben, wir können natürlich mit Gott rechten. Wir können mit ihm reden, wir können mit ihm diskutieren, wie das Hiob getan hat. Aber was steht am Ende dieser Diskussion des Menschen mit Gott, wenn er nicht einverstanden ist? Siehe, ich bin zu gering. Was soll ich antworten? Ich will meine Hand auf meinen Mund legen. Das hat nichts mit Resignation zu tun. Sondern ist das Eingeständnis, dass unserem Verstehenshorizont Grenzen gesetzt sind. Das ist die natürliche Folge der Tatsache, dass wir Menschen sind. Und Gottes Handeln vollzieht sich eben jenseits von Raum und Zeit und ist unserer Bewertung entzogen. Die Wolken- und Feuersäule verheißt dir, Gott ist bereit, dir einen Weg zu weisen, dir eine Perspektive zu geben. Du erreichst das Ziel mit seiner Hilfe. Das trockene Meer und die Wasserwände verheißen dir, Gott bahnt dir einen Weg, auch wenn es manchmal fast unmöglich scheint. Aber deine Entscheidung ist notwendig. Du musst den Weg gehen, den er weist. Das bedeutet, ihn auch innerlich zu akzeptieren. Und wenn der Weg, den Gott mit dir geht, inakzeptabel erscheint, dann zwingt uns das zur Demut. Wir sind Geschöpfe, Ton in seiner Hand. Wir sind ihm ausgeliefert. Aber wie er das Volk damals nach Kanaan gebracht hat, so wird er auch uns ans Ziel bringen. Und das ist doch das Entscheidende. Eigentlich könnte ich jetzt mit der Predigt zu Ende sein. Aber wenn ihr alles aus dieser Predigt vergessen solltet, ein Bild zum Schluss möchte ich euch einprägen. Wir gehen ja nicht allein durch dieses Leben. Wir gehen an der Hand des himmlischen Vaters. Und das ist ein Bild, das nicht nur im Alten Testament, sondern vor allem auch im Neuen Testament immer wieder gebraucht wird. Wir gehen durch dieses Leben, manchmal in der einen Hand das, was uns wie ein Stein vorkommt. Aber mit der anderen Hand halten wir uns am Vater fest. Diese Hand führt uns, diese Hand hält uns. Nur so können wir den Wasserwänden trauen. Nur so können wir Wege gehen, die wir nicht verstehen, die wir vielleicht innerlich auch ablehnen. Nur so aber können wir das Ziel erreichen. Dieses Bild möchte ich euch mitgeben. An der einen Seite halten wir uns an der Hand des Vaters fest, auch wenn wir manchmal Steine tragen. Nach der Überlieferung durch Matthäus waren die letzten Worte Jesu auf dieser Erde: Siehe, ich bin bei euch alle Tage, auch alle Nächte, bis an der Weltende. Und mit dieser Verheißung, der wir fest vertrauen, schließe ich diese Predigt. Ich wünsche, dass wir alle, und davon bin ich überzeugt, wenn wir seinen Weg gehen, alle ohne Ausnahme das Ziel erreichen. Gott schenke es uns aus Gnaden. Amen.